Wat goed is, we trachten hem beter. En als we concrete betrachtingen zien. Also, das Thema Machthaber dieser Welt, Nebukadnezar oder Daniel. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Kapitel, die Feuerprobe. Wir kennen alle diese Geschichte und wir wollen schauen, dass wir hier, was dann auch immer ansteht, ja, in dieser Zeit, dass wir einen Vergleich stellen. Der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold. Seine Höhe betrug 60 Ellen, seine Breite 6 Ellen. Er stellte es auf in der Ebene Dura, in der Provinz Babel. So schaffte der König Fakten. Oder? Ist ein Bild ein Fakt? Ist ein Bild ein Abbild der Wahrheit? Ist nicht ein Abbild einer Götze, nicht der Götze selbst? Sind es Götzenbilder, die allein schon ein Abbild sind? Nun, Jesus hat Fakten geschaffen. Er ist selbst in diese Welt gekommen. Deswegen das Lied, dass die Tür dazu hoch gemacht werden sollte und alle sollen sich freuen. Das ist das erste Mal seines Kommens. Da war große Freude und die Engel haben es verkündigt. Beim zweiten Mal wird es anders sein. Da wird einerseits vielleicht Freude sein, aber ganz verhohlen. Denn traut man sich noch laut auszusprechen, ich freue mich auf dich. Die anderen werden von Angst zittern und sich verstecken wollen. Das ist nicht mehr so, dass man dann fröhlich singt, macht hoch die Tür. Er kommt in Macht und Herrlichkeit. Jesus, die Machthaber dieser Welt, da geht es drum. Nun, bei Nebukadnezar war es anders. Ich bete noch, wenn wir wollen, können wir dazu aufstehen. Herr Jesus, du hast den allergrößten Fakt, Tatsache deines Kommens in diese Welt geschaffen. Noch rechnen wir die Zeitrechnung genau danach. Und wir erwarten dein Wiederkommen, weil du es vorausgesagt hast. Und wir wissen, dass am Ende alle schläfrig sein werden. Doch, Herr, wollen wir uns füllen mit Öl, wir wollen uns füllen mit deinem Wort, gesalbt durch Heiligen Geist, sodass dieses Wort bleibt, in uns hinein fällt und dort Wurzel schlägt. Ich bitte nicht darum, dass das jetzt auch geschieht, in dieser aufwühlenden Situation, Zeit, wo wir leben, dass du uns dein Wort erklärst. Wir bitten dich, Herr, dass du, der du Fakten geschaffen hast und Fakten schaffen wirst, bei deinem Wiederkommen, dein Reich aufzurichten, mit Macht und Herrlichkeit, dass du uns jetzt dazu vorbereitest. Bitte segne du diese Stunde, Herr Jesus, in deinem Namen bete ich. Amen.
Amen.
Nun, das angesichts dieses Bildes, ja, die Bilder sind, man könnte sagen, fast primitiv, so ein Bild aufzustellen, aber es geschieht hier oder dort auch, hier in Nordkorea, diese beiden vormaligen großen Herrscher, die dort verehrt werden, es wird ihnen gesagt, sie sollen sich beugen, ach, was ist eine kleine Verbiegung, aber Christen leiden, weil sie nicht beugen. Sie beugen an. Das ist noch immer das Land mit größter Christenverfolgung schlechthin. Da werden Christen wie Tieren, ja fast weniger wie Tiere, gehalten. Es ist unglaublich. Und das ist ja ein Beispiel in einem Land, diesem Jahr, diese Welt, dieser Zeit. Aber da sind ja auch Fakten geschaffen oder man könnte sagen, Nebenbühnen aufgebaut. Wo geht es hier drum? Nebenbühnen werden auch jetzt weltweit aufgestellt über See. Nun, ein Mann, ein sehr renommierter Wissenschaftler, hat einfach diese Chance dass man daran sterben könne, aufgelistet. Und wenn man diese Zahlen anschaut, dann denkt man, was für ein Bild haben wir uns eigentlich aufgestellt? Die Fakten sprechen eine ganz andere Sprache. Und nun ist die Frage, beten wir das Bild an oder sind wir bereit, die Fakten wahrzunehmen und uns darauf zu stützen? Ja, Fakten sind manchmal auch etwas grausam. Hier hat die Polizei entdeckt, ihr Mann, der noch zum Friseur gehen wollte und ungeimpft oder Tunnel zum Friseur geschlagen hat und es dort ankam. Es ist natürlich unglaublich, wie damit umgegangen wird. Der Mann wollte offensichtlich andere Fakten schaffen und dabei erwischt. Nun, damals bei Nebukadnezar war es so, dass der König alles wahrnahm. Der hat ja seine Mitleute und hat dafür gesorgt, dass das auch geschah, was er wollte. Der König Nebukadnezar sandte Boten, um die Satrapen, die Statthalter und die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kamen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Er hat ein Bild aufgestellt. In Gold natürlich, gemäß dieser Vision. Daniel hat ja gesagt, die Auslegung ist ja, das Haupt im Gold bist du. Dann machen wir doch das ganze Bild in Gold. Wir leben doch in dieser Zeit, ein goldenes Zeitalter. Nun soll das doch dargestellt sein. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zur Einweihung des Bildes, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und sie sandten vor dem Bild. Sie standen vor dem Bild, das Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sie standen. Sie standen nicht vor der Wahrheit, der Realität, sie standen vor dem Bild. Ja?
Ich habe kürzlich Informationen dazu geschickt bekommen, dass ein Projekt gestartet wird, das in 21 Metropolen der Welt eine riesige Statue aufgestellt ist.
Ja, ja, das ist interessant. Ja.
Also genau, das soll aufgestellt werden, ja. Die ist riesengroß in 21 Metropolen der Welt.
Ja. Also in 21 Metropolen dieser Welt soll eine riesige Statue aufgestellt werden. Und damit sollst du dich verbinden. Das soll eine mystische Verbindung werden, ein Bild, wo drin dann du dich orientieren kannst. Und dann, man könnte sagen, indem du da dich mit verbindest, dann dich selbst zu einer Größe erhebst. Also es ist alles in der Verbindung. Ein großes Bild soll dich groß machen. Es soll den Menschen herausstellen, nicht die wahre Realität, Gott selbst. Ja? Also das ist da jetzt in einer mystischen Art und Weise geplant. Mit Technik,
The Giant,
wenn man nachdenkt. The Giant, ja. Also man kann es im Internet nachschauen, The Giant heißt das. Und, Also diese Bildanbetung kann man jetzt digital gestalten, natürlich jetzt auch unglaublich, was man alles technisch leisten kann. Und da geht es auch dahin. Das heißt, diese Anbetung von Bildern ist noch immer da. Es geht ja bei dieser Digitalität dahin, dass alles auf zwei Dimensionen heruntergeschaltet werden soll. Wir sind noch drei. Eigentlich wollen wir doch uns nach der Realität der mehreren Dimensionen, der Schöpfer dieser Welt, der diese Dimension, diese Welt geschaffen hat, uns erheben. Aber nein, es geht zu einem Bild. Es geht herunter. Der Herold rief laut: Euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen. Sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Deshalb, sobald alle Völker den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute und alle Arten von Musik hörten, fielen alle Völker, Nationen und Sprachen nieder. indem sie sich vor dem goldenen Bild niederwarfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sie taten. Sie gehorchten. Es war ja auch Verfolgung angesagt. Feuerofen war heiß. Das würde man mit seinem Leben bezahlen, nicht mitzumachen. Also sei gleichförmig. Mach mit. Denn wer will ja schon diese unnötige Not an sich herankommen lassen? Unnötig ist es, denn es ist doch nur eine kleine Verbiegung. Ein kleines Stehen. Was soll's? In meinem Alltag gehe ich einfach weiter wie gehabt. Ich kann doch für mich selbst glauben, was ich will. Das kann mir doch niemand nehmen. Das ist eh doch versteckt, verborgen, geheim. Wir sind schon längst in unser Wesen zweigeteilt. Ich will das noch einmal zitieren, noch gleich. Aber als ich damals meine Arbeit geschrieben habe, mein Professor, immerhin war er kein bekennender Buddhist, aber er tat alles, was Buddhismus, Hinduismus ist. Und hat sein ganzes Büro voller Statuen stehen. Und da kam ich dann rein, da saß er so, ihr Guru, da vor seinem Schreibstuhl. Man kann jetzt nicht sehen, wie viele Bilder da standen, war unglaublich. Und ich musste dann ein bisschen Platz freiraumen, denn auf dem Stuhl, wo ich sitzen sollte, da stand eine Buddha-Statue. Und ich sagte, ja, da will ich sitzen. Da sagte er, soll ich ihn doch mal wegholen? Ich sage, ja. Also, verstehen wir? Also, das ist ein Professor, ja? Ein Professor. Also, der hat offensichtlich damit kommuniziert oder sowas. Es war wichtig, dass diesem Buddha-Statue ihm gegenüber saß. Ja, also, es ist unglaublich. Natürlich, wir haben wieder Spaß miteinander gehabt. Oh, dann hole ich ihn doch weg. Und dann hat er ihn da hingestellt. Ich sage, Dankeschön. Und dann konnten wir reden. Es ist immer verrückt, ja? Man spielt damit. Der Mann spielt mit Feuer. Es ist erstaunlich, wie viel Übereinstimmung wir sonst in unseren Gedanken hatten. Zu vielen Themen war er genau meine Meinung und ich da seine Meinung. Es war interessant. Also ich konnte schon rein menschlich sehr gut mit ihm kommunizieren. Das war echt hilfreich. Aber das Ding hier und überhaupt seine Einstellung, religiös gesehen, Glauben nachhinein, es wurde dann gerade offen mit dieser Corona-Zeit, dann hat er auch eine andere Meinung, hat er auch Angst auf einmal. Aber das hat mich gewundert. Aber auch hier, so kann es sein, dass man Menschen wirklich mag, weil man sogar auf einer Wellenlänge ist. Aber geistig gesehen doch absolut anders ausgerichtet ist. Bedenkt das. Hat nicht Not deswegen. Da muss eine Unterscheidung sein. Und nimmt es wahr. Geht nicht auf diese menschliche Welle, aha, wir finden uns gut und so weiter, ist in Ordnung und dann wird Gott es auch irgendwie gut finden. Nein, das hängt mit viel mehr zusammen. In Daniel 1, 8, wir haben es auch zitiert, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich eben von der Tafelkost des Königs und von dem Wein nicht unrein machen zu lassen, hat er sich im Herzen vorgenommen. Ich habe ja da diese Sache von Francis Schaeffer, da diese zwei Stockwerk-Metapher noch zitiert. Und das ist eben so typisch, dieses religiöse, theologische, moralische Wahrheit, das ist subjektiv. Wie gesagt, das machen wir doch im Geheimen. Und so hat er es ja bei ihm ja auch gehalten, er meinte ja, er sei kein Hinduist, er sei kein Buddhist, aber er tat alles, man könnte das einfach komplett trennen, ja, das Wissenschaftliche und das Religiöse. Da kann man experimentieren, so macht er es, und dann kann man das herausfinden, das ist interessant, und das kann ich für meine Wissenschaft verwenden, das kann ich beschreiben, vergleichen in der Religionswissenschaft. Es ist unglaublich, wie stark er das trennte. Und das war so real. Ich war so erstaunt. Er konnte immerhin wissenschaftlich das Heil rein argumentativ meine Arbeit würdigen. Obwohl es nicht meine Meinung war, dass Bekehrung, Conversion richtig und wichtig ist. Aber meine Argumente hat er gefolgt und hat gesagt, es ist wichtig. Hat mir dann das auch bescheinigt, es war gut. Das heißt, die Werte und die Tatsachen, die liegen ja jetzt weit auseinander. Werte nochmals, kann man machen, wie man will, ist komplett privat. Und die Frau Piercy, die hat das noch weiter gedacht. Und das ist natürlich in dem Sinne tatsächlich so, dass man sich wundert, wie Menschen und wie die Gesetzgebung immer mehr Euthanasie, extreme sexuelle Ausartungen, die früher, man könnte sagen, buchstäblich auf der List von krankhaften und sogar verbotenen Praktiken standen, im Grundgesetz verankert, noch immer, ist eine Schranke, die freie Entfaltung der Persönlichkeit darin gesehen, dass das durch Homosexualität nicht geschieht. Das soll ausgeschlossen sein. Das ist jetzt natürlich komplett auf den Kopf gestellt. Aber in die Schranke des Grundgesetzes, das sogenannte Sittengesetz, steht Euthanasie und auch Euthanasie als Verbot. Steht da. Aber faktisch auf den Kopf gestellt. Aber wie kommen Sie dazu, das so weit durchzuführen? Nun, da muss man dieses Verständnis von Person beachten. Person, inklusive vielleicht auch Werte, religiöse Vorstellungen und so weiter, ist komplett privat, subjektiv, ist relativ. Und darunter ist ein Bereich der Nicht-Person. Da können wir auch den Leib drin denken. Komplett abgetrennt von dem, was Person wäre. Und wenn Person aussagt, mein Leib ist eben, obwohl männlich geschaffen, eben gefühlt nicht männlich, dann gilt das. Und ich kann das in diese Nicht-Personsphäre komplett unterbringen. Ich darf, weil das auf höherer Ebene so gewollt ist, dafür nicht gerichtet werden. Das sei freie Entfaltung, aber absolut schräg. Warum lässt man dann das sich auf Abortus ein? Abortus? Abtreibung, Entschuldigung, Abortus ist holländisch, oder das ist alt, vielleicht das englische Wort auch, Abortus ist Abtreibung. Nun, das geht deswegen, weil sie formuliert haben, dass Kinder bis zur Geburt noch keine Person sind. Ja? Und das wird immer weiter geschoben, diese Regel. Also erst war es dann ein paar Monate oder was und das ging dann hin, dass heute sagt man, bis zur Geburt und eigentlich wird das schon weitergedacht und in verschiedenen Formen so formuliert, dass auch nach der Geburt noch eine ganze Weile ist und wann diese Zeit gelegt ist, also ist dann unklar, dass das Baby noch keine Person ist. Und deswegen kann es umgebracht werden, es ist keine Straftat. Ein Mann hat ein Buch darüber geschrieben, dass das sich dann immer weiter ausdehnte, bis zum 12-jährigen Alter. Und dass so ein Junge dann in diesem Roman also sich immer versteckte, weil da fuhren solche Wagen durch die Gegend, die haben dann Kinder, die allein gespielt haben, abgeholt und das war mit so einem Klingelklangel, so einem ganz schönen Ton, so sehr freundlich. Dann wurde sie abgeholt und ja. Aber das in dem Roman beschrieben, das ist sehr real, aber es will einfach diese Tatsache, die jetzt geschaffen wird, diese Tatsache, die voll hinterlegt ist, dass Nicht-Person einfach so definiert wird, als eine, ja, ein Wesen, was noch keine freie Entscheidung treffen kann. Unglaublich.
Hat das auch was mit dieser Impfung dann zu tun, dass es mit meinem Körper machen darf, was es will?
Natürlich, natürlich. Das hat natürlich auch damit zu tun. Da trennt man das auch. Mein Körper also ist eine andere Sache, religiös gesehen. Also, da bin ich auf einer anderen Ebene. Mein Körper ist der davon getrennt. Und das, ja, dann kann ich das nehmen, was vielleicht dann angesagt wird. Ich mache diese Verbeugung oder wie auch immer es ausgedrückt ist. Ja. Weiter, Daniel, Kapitel 3, Vers 8. Willst du mal ein paar Verse lesen?
Deshalb traten zur selben Zeit einige Männer heran, nämlich Sterndeuter, die die Juden verklagten. Sie fingen an und sagten zum König Nebukadnezar: König, lebe ewig. Du, König, hast den Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute und des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Und wer nicht niederfällt und anbetet, der sollte in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind jüdische Männer hier, die du zur Verwaltung der Provinz Babel eingesetzt hast. Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer, König, schenken dir keine Beachtung. Deinen Göttern dienen sie nicht. Und vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, werfen sie sich nicht nieder.
Aber es ist ein Fakt. Ist das die beiden was jetzt miteinander verbanden? Ja? Also man könnte noch sagen, dass viele anderen auch in sich festgestellt haben oder sich vorgenommen haben, wir dienen dieses Bild nicht. Aber wir verbeugen uns wohl, weil das nun mal erfordert ist. Man trennt es einfach. Wir dienen es inwendig nicht, wir stehen nicht dahinter. Aber die Beugung ist ja einfach nur mit dem Körper gemacht, unser Geist ist anders. Und diese beiden Männer, die trennten das Dienen und das Verbeugen nicht voneinander. Sie waren damit sich im Klaren, dass das absolut zusammengehört in ihrer Person, dass das Verbeugen Dienen ist. Übrigens, das ist interessant, dass eben diese 10 Gebote, je wie man es trennt, erste Gebot soll keine anderen Götter haben, und dann ist es je, wie man es trennt. Also in den meisten, leider auch in den Freikirchen und evangelischen Kirche, ist das dann ein Gebot mit dem keine anderen Götter haben neben ihm und kein Bilder davon haben und diese zu dienen. Nun, das ist das zweite Gebot, wie man es trennt, und es ist sehr wichtig, meine ich, dass das auch als zwei gesehen wird. Aber natürlich, wie das Gesetz als Gesamtes eins ist, wird dadurch nie gesagt, dass es zwei Dinge sind, sondern dass wir das ganze Gesetz halten sollen. Ganze Gesetz. Sonst werden wir sowieso schuldig, so sagt es auch Jakobus konkret, wenn wir an ein Gebot, an einer dieser Gesetze, die 10 Gebote sündigen, dann versündigen wir uns gegen das ganze Gesetz. Da befahl Nebukadnezar voller Zorn und Wut, Schadrach, Meschach und Abednego herzubringen. Da wurden diese Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar fing an und sagte zu ihnen: Ist es Absicht? Ja, nun werden sie auf die Probe gestellt. Ist es Absicht? Oder war es nur zufällig nebenbei? Ich kann es noch nicht mehr sagen. So, ja, nee, das war jetzt gerade ein Unglücksfall. Also ich habe es gerade nicht gesehen, also, dass man sich niederbeugen sollte. Okay, nein, war es Absicht? Schadrach, Meschach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft. Sind andere und diese beiden gestellt. Dient, niederwerfen. Nun Wenn ihr bereit seid, zur Zeit, da ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute und des Dudelsacks an alle Arten von Musik hören werdet, hinzufallen und euch vor dem Bild niederzuwerfen, das ich gemacht habe, so ist es gut. Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König Nebukadnezar. Das ist interessant. Sie sagen nicht mehr König Nebukadnezar. Ja? Sie sagten zum König, dann nennen sie ihn nur bei seinem Namen, Nebukadnezar. Ja? Also, sie sind, man könnte sagen, nun in dieser Aussage wollen sie ihn zwar noch als König antworten, aber sie nennen ihn beim Namen. Sie tun das, was angebracht ist. Es ist sehr interessant. Wir haben eine Geschichte von einem Tibeter aufgenommen in Amerika. Wir hatten spontan so eine Begegnung mit ihm. Der ist zum Glauben gekommen, schon sehr früh in der Zeit, schon vor 30 Jahren etwa, glaube ich, oder noch mehr noch. Auf jeden Fall, der war noch jung, war Christ. Und dann wurden die jungen Leute alle vor den Dalai Lama gebracht. Und dann haben sie alle sich verbeugt. Das gehört sich in der tibetische Kultur. Dass man sich vor dem Gottkönig verbiegt. Und dann haben sie mit ihm gesprochen, er hat mit ihm gesprochen, also ich kenne dich, war ja auch beim Dalai Lama, also er ist dann sehr zugänglich und sehr offen, so scheint es zu sein und so weiter, so war es dann da auch. Aber sagten alle und sprechen ihm an mit seiner Heiligkeit. Und dieser junge Mann hat gesagt, ich mache das nicht. So hat er nur gesagt, seine Hoheit. Und dann hatte Dalai Lama das gemerkt. Wieso? Dann hat er ihm glatt gesagt, es ist hier in dieser Welt niemand heilig. Du bist zwar mein König und ich will dich als solches auch anerkennen. Darum sage ich Hoheit. Aber heilig ist nur Gott. Und dann hat der Dalai Lama sich gewundert. Hat es in dem Sinne positiv aufgenommen, wodurch? Durch die Dämonen, womit er gefüllt ist. Sie haben erkannt, da ist ein Gott, der ist viel größer als er. Alle Dämonen dieser Welt. Aber das Bekenntnis war echt sehr interessant. Nun müssen wir wissen, dass wir natürlich in dem Sinne, dass wir, ja, wir haben gestern darüber gesprochen, also, naja, dann ist es auch egal. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir natürlich also in unsere Vorgangsweisen, und das hätten ja diese Burschen auch machen können, viel Gedanken machen, was wird geschehen, wenn wir uns nun zum Beispiel nicht auf die Impfung einlassen, dann kann es sein, wir werden unsere Arbeit loswerden, es kann sein, unsere Familie wird angefochten, unsere Kinder werden genommen. Wir denken uns im Vorfeld alles aus. Ja? Wir haben festgestellt, wenn wir das zu viel tun, also manche Dinge sind ja in Ordnung, also ein gewisses Eindenken, aber wenn wir das zu viel tun, dann bilden wir ein Bollwerk. Denn diese Gedanken, die wir machen über das, was geschehen wird, sind aus einem Angstbollwerk, was sowieso in uns vorhanden ist, hervorgekommen. Deswegen sagt Paulus, pass auf, wir müssen genau, denn wenn wir anfangen, das zu tun, anfangen zu kämpfen mit geistigen Waffen. Und wir müssen diese überspitzte Gedankengebäude, wie es Paulus 2. Korinther 10, Vers 4 sagt, müssen wir bekämpfen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass wir durch diesen Gedanken regiert werden und unsere Entscheidungen von daher holen. Da müssen wir Einhalt gebieten, uns disziplinieren Und wenn wir merken, es ist immer wieder dieselbe Leier, ist es vielleicht wichtig, dass wir vielleicht anderen aufsuchen, miteinander dafür beten, der Herr möchte Befreiung schenken von solchen Festungen, von solchen Bollwerken. Weil dann haben wir nicht eine freie Entscheidungsmöglichkeit, weil wir sind bestimmt von diesen Gedankengebäuden. Und das macht es sehr schwer. Und dann merken wir auch, dann fangen wir an, zerteilt zu sein. Denn einerseits möchten wir uns vielleicht nicht darauf einlassen und andererseits sind wir durch diese Gedankengebäude so sehr geprägt. Und das ist eine Zerreißprobe, wo drin die Gedanken gestellt werden. Nun, Paulus sagt, pass auf, es sind überspitzte Gedankengebäude, die mit geistlichen Mitteln bekämpft werden müssen. Ja? Vers 5, da sagt er, wir zerstören jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Nun, das ist interessant. Diese Höhen können auch irgendwelche Gesamtvorstellungen religiöser Art sein. Das heißt damals, ich als Buddhist habe natürlich komplett andere, absolut gottlose Gebote befolgt. Damals hieß es, es ist überhaupt nicht wichtig, wie du dich moralisch verhältst. Wenn es für dich gut ist und du meinst, deine Buddha-Natur dadurch stärken zu können, dann lass dich doch auf uns ein. So sind Engel und ich zusammengekommen. Weil diese Höhe, wie ich gesagt habe, ist nicht so wichtig. Fühlt sich gut an, ist sehr erleuchtend. Diese Verliebtheit, ja? Und dann machen wir das doch. Aber mein Gewissen war immerhin noch da. Weil mein Gewissen, von Gott gegeben, wusste, als ich hörte, er ist verheiratet damals, sie hat Kinder, sagte mein Gewissen ziemlich laut in mir, Martin, lass die Finger davon. Das war die Erkenntnis Gottes. Aber diese Höhe sagte, ist alles nicht so schlimm. Das kann dir helfen, du wirst dadurch erleuchtet werden. All diese Regeln sind sowieso Tabus, die blockieren und so weiter. Ja? So lassen wir uns darauf ein. Und das tun wir auf vielen Ebenen. Dass wir falsche religiöse Vorstellungen haben, auch falsche christliche Vorstellungen, die von Gemeinden gelehrt werden. Und auch in diesem Sinne, so, es ist nicht so wichtig, wie du dich hier auch, was diese Dinge angeht, diese Is und Says, das ist nicht so wichtig. Hauptsache, du liest das Wort Gottes und es ist alles in Ordnung. Also falscher Ansatz. Das haben diese Freunde dort von Daniel und Daniel selbst so nicht praktiziert. Das ist nicht biblisch. Das biblische Menschenbild ist, dass wir eine Einheit, Körper, Seele, Geist sind. Eine Einheit. Dass wir Geist, Seele nicht von unserem Körper trennen sollen können. Und zu Körper gehören auch die Taten, die an unserem Körper, durch unseren Körper geschehen. Also, wir zerstören diesen Höhen, gegen Erkenntnis Gottes sich erheben und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist eine geistige Tätigkeit. Das heißt, diese falschen Bollwerke sollen nun gefangen nehmen und in Gehorsam Christi gegenüber auftreten und sagen, ich fühle vielleicht das und ich bin bedrängt und ich werde versucht, so zu handeln, aber ich lasse mich in Gehorsam auf Christi Weg ein. Darum ist es so wichtig, dass wir uns prüfen. Wort Gottes, Gewissen. Und pass auf, die Gewohnheit in unserer Gesellschaft ist sehr stark, das Gewissen zu übertünchen, zu begehen. Sehr stark. Das ist, man könnte sagen, absolut salonfähig, das macht alle. Als ich neulich mit einem Bruder gesprochen habe, der war jetzt, was diese Maßnahmen und I angeht, komplett andere Meinung, dann habe ich ihm gesagt, wenn du das so sagst, will ich nur sagen, ich habe keinen Sinn gesehen, in welche Diskussion anzugehen, aber ich habe gesagt, mein Gewissen ist klar. Lass mich. Er hat es akzeptiert. Weil immerhin gestanden, der Christ hat es akzeptiert, Er sagt, mein Gewissen ist in diesem Sinne klar, wir haben es auch beschrieben, in dem Sinne, mein Gewissen ist klar, ich lasse oder wir lassen uns nicht impfen. Punkt. Punkt. Natürlich kann es eines Tages kommen, dass sie mich binden und ein Nadel in mich rein. Das kann kommen. Aber ich lasse es von mir nicht zu. Also, es ist eine Gewissensentscheidung. Und mein Gewissen ist in Gott gebunden. Ich habe sonst auch konkrete Worte Gottes, die uns das weiterhin auch bestätigen. Wenn jemand, so sagt Petrus ist da in seinen Ausführungen sehr auf die Verfolgung und das Leiden Christi willen eingegangen, 1. Petrus 4, Vers 16, wenn ihr aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Beachten wir, im Haus Gottes fängt es an. Unter Menschen, die sich Christen nennen. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende der Seinen, die den Evangelium Gottes nicht gehorchen? Ja? Pass auf, hier steht nicht, die dem Evangelium Gottes nicht glauben. Also hier ist nicht die Rede von Ungläubigen. Hier steht, dass das Ende von denen, die vielleicht das Evangelium behaupten zu glauben, aber es nicht gehorchen, dass ihr Ende schlimm sein wird. So sagt es Petrus. Es ist Petrus 4, Vers 18. Und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einen treuen Schöpfer ihre Seele anbefehlen, in Gutes tun. In Gutes tun. Das taten diese Männer. Nebukadnezar, also hat ihnen mit Wut herausgefordert, ob es Absicht war. Und dann sagen sie, ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten? Oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen. Wow. Also, ganz klar. Und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Wir tun es nicht. Sie glauben, Gott wird ihnen retten. Ob diese Rettung dann nach dem Tod oder schon vorher stattfindet, aber sie stützen sich auf diese Rettung. Es ist Petrus 3, Vers 17. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, und das, was diese drei Freunde taten, war gut, war ganz, war heil in den Augen Gottes. Ist besser für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Christus, er ist unser Vorbild, damit er uns zu Gott führte. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Und hier ist die Rettung, man könnte sagen, in eine Einheit gefasst. Denn diese Einheit wurde in Christus gegeben. Getötet nach dem Fleisch, lebendig gemacht nach dem Geist. Er wurde ja leibhaft lebendig gemacht. Das heißt, der Tod ist nicht die eine und das Leben, das andere. Nein, in ihm kamen Tod und Leben zusammen, in einem. Da war es geschehen. Und auf ihn, den Gerechten, sollen wir schauen. Nun sagt Petrus, es ist Petrus 3, 21, und hier kommt er auf die Taufe zu sprechen. Die Taufe ist nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Das ist ein ganz anderer Aspekt. Viele meinen, die Taufe sei eine Reinigung von unserem Fleisch. Nein, das ist nie so gemeint. So sagt es Petrus hier konkret. Nein, es ist ein viel weiter geführtes. Es geht darum, dass wir, indem wir uns taufen lassen, im Gewissen mit ihm verbinden. Das heißt, das Gewissen spielt eine ganz wichtige Rolle, wenn wir Christen sind. Wir dürfen über die Stimme unseres Gewissens nicht hinausgehen. Ich habe manche Entscheidungen, konkrete Entscheidungen, wo wir nicht mehr mit einer Gemeinde mitmachen konnten und ihren Weg, gesagt, das kann ich, was ihr hier sagt und mir lehrt, mit meinem Gewissen und mit meinem Bibelverständnis nicht vereinbaren. Und das war meine sozusagen geistige Grundlage, weswegen ich meine Entscheidung getroffen habe. Ich habe noch viele, wie gesagt, auch Erörterungen durchmachen müssen und alles Gefühle und so weiter. Bist du bitter, bist du böse und so weiter. Aber nein, musst immer wieder zurückkommen zu dieser Gewissensstimme und die konkrete biblische Begründung. Beides gibt ein ganz stabiles Fundament in uns. Die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Durch die Auferstehung Jesu Christi, so beten wir. Nun, Jesus selbst hat in, man könnte sagen, all diese Vorausschau-Momente deutlich gemacht, was auf ihn zukommt. Er sagte, Lukas 12, 49, wir bekommen Feuer auf die Erde zu werfen und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Das Feuer bezeichnet das Gericht. Und dann sagte ich, habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss und wie bin ich bedrängt, wie sie vollbracht ist. Das ist die Taufe seines Leidens. Die Taufe seines Leidens. Und er sehnte sich danach. Wow. Menschlich gesehen kann ich das nicht nachvollziehen. Aber hier müssen wir auf einen ganz anderen Nenner kommen, das nachvollziehen zu können. Sich danach zu sehnen, wenn es angebracht ist, dass wir leiden müssen um Christi willen, dass diese Taufe uns auf eine unglaubliche Art und Weise reinigt und unser Gewissen in einen ganz neuen Glanz darstellen lässt. Und genau das beschreiben die Märtyrer. Wir haben gestern das Buch, ich habe es hier nicht mehr, das von dem Wurmbrand zitiert. Es ist sehr interessant, das zu lesen. Auch andere Märtyrer,
was sagen? Auch wie der Titel nochmal heißt.
Ungebrochen in Christus, oder? Ja, nur ungebrochen. Sehr, sehr gut, ja. Echt hilfreich. Also der Julian hat es gewagt, mit seinen Kindern das zu lesen. Das so, er meint, das ist ja, kindergerecht, aber... also manche Aspekte können man natürlich. So ein Ansatz schon, ja. Das ist schon sehr interessant, wie er dann tatsächlich sagt, und er war ein Mann gewesen, er ist zum Glauben gekommen, ist Jude, und er hat ja sehr viel mitgemacht vorher, er war total säkular, hat ja mit zig Frauen rumgeruht, bis er dann endlich zur Freude von seinen Eltern ein jüdisches, hübsches Mädchen kennenlernte und das heiratete. Nun, das war für Juden das Allerwichtigste, Hauptsache Jude und so weiter, was alles andere ist nicht so wichtig, aber Jude. Nun, dann kam er nicht zum Glauben, erst er, dann seine Frau. Und dann hat er so klar Stellung genommen, als dann das Sowjetregime kam. Er hat ja die Hitlerzeit überlebt auf eine unglaubliche Art und Weise in Rumänien, aber dann kam das noch schlimmer für Rumänien, die kommunistische Verfolgung. Und dafür ging er ins Gefängnis. Er hat ganz klar Stellung bezogen, ganz deutlich in öffentliche Versammlungen gesagt, also wir sind vor Christus. Aber dann hat er entdeckt, als er dann zum ersten Mal geholt wurde, erwartete er es schon. Und das dann zwei Männer aus dem Auto sprangen und ihm gefangen haben, die gegeben und sagten, ja, ich habe es unerwartet. Da bin ich. Sich nicht gewehrt. Smith hat dann jahrelang unter Folter gelitten und sagte aus, ich werde nicht belohnt in der Ewigkeit, für wie viel ich ausgehalten habe an Schmerzen, sondern belohnt, dass ich trotz all dieser Folter meine Peiniger liebe. Wow, das müssen wir noch lernen. Aber offensichtlich lernt man es erst, wenn man da drin steckt. Das ist eine Taufe, die Jesus herbeisehnte. Eine Taufe in seinem Leiden, ans Kreuz sterben zu müssen. Ja, er ist ja unser Vorbild, nicht, dass wir uns ans Kreuz geben lassen und wir werden uns auch nicht freiwillig einfach so zur Folter hingeben. Nein, aber es kann diesen Zeitpunkt geben. Und es ist sehr real in der Endzeit. Beachten wir das. Es ist eine in der Bibel festgeschriebene Tatsache. Und Jesus sehnte sich nach. Und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist? Denn natürlich hat auch er gelitten unter diese Schmerzen. Aber das Vollbringen dieser Folter, diesen Leiden um Christi willen, das ist ein herrliches. So beschrieb es Wolbrand konkret. Interessant ist übrigens, dass er in diesen schmerzvollen, sehr schlimmen Situation des Gefängnisses von enormen Versuchungen heimgesucht wurde. Also er meinte auch, über die Zeit hinweg hat er nur noch sexuelle Versuchungen gehabt. Natürlich, da kam seine Vergangenheit hoch. Das heißt, da ging er durch einen Prozess von Reinigung in diese Not, die wir so nicht erfahren, weil wir als, ja, wir können es so ein bisschen zudecken, aber es ist nicht wirklich weg. Immer wieder kommt es hier nach. Aber da wurde von diesen Dingen gereinigt. Nein, sagt Jesus euch, den Jüngern, sondern vielmehr wird Entzweiung da sein, weil es wird nicht kommen, dass ich hier in dieser Welt Frieden bringen werde. So sagt er konkret an dieser Stelle. Es ist Petrus 4, Vers 1, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch ihr mit derselben Gesinnung. Mit dieser Gesinnung bereit zu sein, Glauben auch zu leiden. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Welche Aussage. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das sagte damals schon. Seid nun besonnen, seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt unter anderem anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. So dürfen wir es ein wenig miteinander praktizieren, beten, einander lieben, Sünden bedecken. Daniel 3, Vers 19, da wurde Nebukadnezar voller Wut und der Ausdruck seines Gesichts änderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Er begann und befahl den Ofen siebenmal mehr zu heizen, als ausreichend war. Dann befahl er Männern, den stärksten Männern in seinem Heer, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden, um sie in den brennenden Feuerofen zu werfen.
Daraufhin wurden diese Männer, diese ganz besonders starken Männer, das ist mir eben gerade aufgefallen, in ihren Mänteln, Röcken und Mützen und ihren sonstigen Kleidern gebunden und in den brennenden Feuerofen geworfen. Diese Männer, nee, meine ich jetzt nicht, das hat mich da vertan. Aber diese Männer, da passiert auch was mit, diese besonders starken Männer. Das werden wir noch lesen. Darum, weil das Wort des Königs so streng und der Ofen außergewöhnlich geheizt war, tötete die Flamme des Feuers jene Männer, das sind sie, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten. Also da sind diese starken Männer, sie werden getötet. Und diese drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König: Gewiss, König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer, frei umhergehen mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen. Er antwortete und sprach, und das Aussehen des vierten gleicht dem eines Gottessohnes. Da trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, begann und sagte: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt her. Da gingen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus. Und es versammelten sich die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter und die Staatsräte des Königs. Sie betrachteten diese Männer, über deren Leib das Feuer keine Macht gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versengt und ihre Mäntel waren nicht verändert. Nicht einmal Brandgeruch war an sie gekommen.
Nebukadnezar begann und sagte: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seine Engel gesandt und seine Knechte gerettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten. Unglaublich, diese Aussage. Es ist über den John MacArthur sehr viel Unruhe gewesen hier. Er hat es gewagt, die Regeln der Regierung, was die Maßnahmen wegen See angeht, zu übertreten. Und das Starke ist, dass er im Gericht Recht bekam. Und dass sie sogar Entschädigung bekam für ja, diese ganze Zeit, dass sie haben aussetzen müssen und keine Gottesdienste feiern durfte. Und dass damals Präsident Trump ihn persönlich angerufen hat und sagte: Danke dafür, das war recht, dass du dich gewehrt hast. Also, man könnte sagen:
Wie hieß der?
John MacArthur. MacArthur. Es gibt auch Bücher dazu, vielleicht, ich weiß nicht. Aber ein ganz bekannter, der die Auslegung von diesem Bibel, dieser Bibelkommentar zur MacArthur-Bibel, ist sehr bekannt. Also, sind, sehr hilfreich. Ein sehr, sehr guter Bibellehrer. Und das ist, man könnte sagen, ein bisschen ein vergleichbarer Fall. Also, sie bekamen Recht. Und auch diese Kerle bekamen Recht. Das Wort des Königs übertragen und ihren Leib dahingaben. Sie gaben ihren Leib dahin, damit sie keinem Gott dienen oder ihn anbeten müssten, als nur ihren Gott. Was ein Bekenntnis aus dem Mund des Königs Nebukadnezars. So ergeht nun von mir der Befehl, der jedes Volk, jede Nation und Sprache betrifft, wer über den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos etwas Verächtliches sagt, soll in Stücke gehauen werden und sein Haus soll zu einem Misthaufen gemacht werden. Dann, denn es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann. Denn es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann. Nun, das war das Bekenntnis des großen Königs, aufgrund einer Wirkung. Aber wir müssen sehen, dass das Bekenntnis aufgrund von Wirkung noch nicht ausreicht. Denn danach, das haben wir Freitagabend durchgenommen, musste er noch durch die komplette Tiefe, diese Verrücktheit, 7 Jahre, wodurch er danach zu einem, können sagen, eigenen und echten im Glauben begründete Bekenntnis kam, eben genau diesen einen wahren Gott zu ehren. So dann beförderte der König Schadrach, Meschach und Abednego in die Provinz Babel. Es war ihnen dann auch zum Vorteil, sie wurden gesegnet, sie wurden geehrt und das ist die Fairness des damaligen Königs gewesen. Es ist eine schöne Geschichte, die Macht habe diese Welt. Aber schauen wir, Nebukadnezar, erster Machthaber des Zeitalters der Nationen. Es geht immer weiter, wir haben das Bild miteinander befolgt. Und gesehen, dass das letzte Tier ein grausames Tier ist. Und dass in diesen Machtpositionen keine Bekehrung mehr zu erwarten ist, wie es damals geschah. Dass wir in dem Sinne in eine Abwärtslinie in der Geschichte schauen, was Moral angeht, was Verständnis angeht, Kenntnis an Weisheit, auch menschlicherseits, auch wenn wir noch so viel Technik haben. Aber in uns ist das nicht vereint. Es ist außer uns. Deswegen möchte man ja jetzt in Robotern oder durch Chips sich selbst stärken, dieses Know-how, wie vielleicht auch Nebukadnezar von Natur damals hatte, jetzt wieder zu haben. Nein, es wird nicht gehen. Wir stehen also in dieser Abwärtswelle. Wir erwarten nicht mehr, dass ein König noch sich bekehren würde und das Christentum, das Judentum heraufheben werde. Es wird Verfolgung sein. Und deswegen würde ich auch durch das, was hier diese Burschen durchmachten und die Bekenntnis, euch ein wenig hoffentlich Öl mitgeben für eure Lampen. Für die Lampen. Dass ihr bereit seid, auch wenn Verfolgung da ist. Und es vielleicht dann, wenn ihr es wisst, sagt, okay, Zeit ist gekommen. Ich nehme es an. Amen. Stehen auf und beten. Lieber Herr Jesus Christus, du hast im Fleisch gelitten. Du wurdest im Geist lebendig gemacht. Du bist leibhaft auferstanden. Darin liegt unsere ganze Hoffnung. Diese Hoffnung ist real geschehen. Du hast Fakten geschaffen, nicht nur indem du gekommen bist in diese Welt, Mensch wurdest, sondern auch indem, wie du gegangen bist. Und somit uns Wohnungen bereiten wolltest, wie du sagtest, an den Jüngern, bei dir. Danke, Herr Jesus Christus, dass du wiederkommen wirst. Wir erwarten dich. Du bist Machthaber dieser Welt. Wir sehen es noch nicht, es wird aber kommen, es wird eines Tages vor allen sichtbar werden. Danke dafür, Herr. So wollen wir unser Augenmerk darauf richten. Und uns nicht in falscher Art und Weise beängstigen lassen durch das Drohen der Machthaber dieser Zeit. Bitte, Herr, hilf uns, steh uns bei. Mach uns auch bereit, Herr, dass wenn es soweit kommen muss und wir um unser Gewissen willen und um dem, was wir in Fakten auch erkannt haben, auch in dem, was wir aus deiner Schrift erkannt haben, leiden müssen, dass wir dazu bereit sind. Danke dafür, Herr, dass durch dein Wort das schon vorausgesagt ist. So danke ich dir, Herr, für diese Worte, die du diesem Zeugnis von diesen drei Brüdern, die dem Feuerofen widerstanden, die aber diesem Feuerofen dann ganz und gar erlebten und herauskamen, ohne irgendwelchen Leiden, Schmerzen. Herr, ungebrochen, wir danken dir dafür. Das mögest du uns schenken, dass wir Vertrauen haben, dass auch du uns das geben kannst. Zu dem Zeitpunkt, wo wo es angebracht ist. Wir danken dir dafür, Jesus. Amen. Amen.